Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Ich bin Tim Aßmann und zu Gast hier an dieser Stelle ist dieses Mal Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Hallo, Herr Dobrindt.
Grüß Gott, Herr Aßmann.
Herr Dobrindt, die Landesgruppe, also das sind ja die CSU-Bundestagsabgeordneten, die haben sich in dieser Woche zu ihrer traditionellen, wie es immer heißt, Winterklausur im oberbayerischen Kloster Seeon getroffen. Und Sie sind da ja so in Ihrer Funktion quasi der Gastgeber und auch der Cheforganisator. Sie machen das ja auch schon eine Weile, Sie sind ja schon seit 2017 Landesgruppenchef. Also wann ist denn so eine Winterklausur eigentlich eine gelungene? Reicht es da schon, wenn Schnee gefallen ist oder wenn Markus Söder und Friedrich Merz gut miteinander auskommen? Verschaffen Sie uns da mal einen Einblick.
Ja, also bisher hatten wir ja immer nur gelungene Winterklausuren, aber es liegt vor allem eben daran, ob man auch entsprechende Themen setzen kann, ob man die politische Debatte des Jahres starten kann. Das ist ja mit ein Auftrag, das ist der Anspruch der CSU im Bundestag, dass das politische Jahr mit uns beginnt und das jedes Jahr aufs Neue. Und zwar nicht nur mit den Themen, die uns gerade aktuell beschäftigen, sondern darüber hinausgehend mit der internationalen Lage, mit den Wirtschaftsthemen. Also es ist ja immer ein Mix, der da auch stattfinden muss. Dieses Mal war es besonders, weil das ist ja nicht die Regel, dass mit dem Beginn des Jahres auch eine heiße Wahlkampfphase beginnt.
Also der CDU-Vorsitzende, der Chef der Schwesterpartei, der ist ja auch nicht immer mit dabei bei solchen Klausuren der CSU. Diesmal war das so. Friedrich Merz, der CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat, der ist nach Seeon gekommen, der war da Gast. Sie kennen ihn ja gut, Sie arbeiten viel mit ihm im Bundestag auch zusammen. Und in Ihrer Funktion als Chef der Landesgruppe, kann man sagen, da sind Sie auch so ein bisschen was wie ein Bindeglied zwischen Ihrer Partei, der CSU und eben auch der CDU. Für diese Rolle, die Sie da haben in Berlin im Betrieb, da haben die Medien Ihnen ja schon etliche Namen verpasst. Ich zähle jetzt mal ein paar auf. Verbindungsbeamter, Prellbock habe ich auch schon gelesen oder sogar politischer Paartherapeut. Passt das eigentlich aus Ihrer Sicht? Wie würden Sie sich denn da beschreiben, Herr Dobrindt?
Ja, also da kann man sich ja immer ganz, ganz viele Ideen geben, wie man sowas beschreibt. Aber der Chef der CSU im Deutschen Bundestag ist ja in erster Linie die Speerspitze auch der bayerischen Interessen und der Interessen der bürgerlichen Politik in Berlin. Und das ist das, was mein Selbstverständnis auch darstellt, dass man nebenbei dafür sorgen sollte, dass CDU und CSU gut miteinander auskommen. Das funktioniert ja auch in unterschiedlichen Phasen unterschiedlich gut. Und jetzt muss man sagen, funktioniert es gerade sehr, sehr gut und exzellent. Das liegt halt oft auch an Personen. Und ich habe ein unglaublich tolles Verhältnis mit Friedrich Merz. Das gleiche gilt für Markus Söder. Es ist ein exzellentes Verhältnis miteinander. Und wenn man zwei Menschen so eng zusammenarbeitet, wie ich das tut, dann kommt einem natürlich auch immer so ein bisschen die Rolle zu, dass man dafür sorgt, dass hier CDU und CSU einfach eng zusammenbleiben und ja, auch das gelingt.
Das war jetzt nicht immer unbedingt so, dass zwischen CSU und CDU alles super lief. Jetzt ist es eben, das betonen alle gerade anders. Wer ist da nun eigentlich wem mehr entgegengekommen, Herr Dobrindt?
Es geht nicht um das Entgegenkommen, sondern es geht darum, wie stellen sich die Parteien auf? Und ich glaube, es hat der CDU einfach gut getan, dass Friedrich Merz bei Themen, in denen wir selber unsicher waren, wie richtig sie waren, ob die Akzente stimmen, da hat er einen klaren Kurs dieser Partei wieder mitgegeben und den unterstützen wir. Und das ist auch ein Wesenskern dessen, dass man hier jetzt so wieder eine ganz, ganz hohe Geschlossenheit zwischen CDU und CSU hat.
Dann blicken wir mal auf CSU-Positionen. Stichwort Einwanderungspolitik, knallhart muss die sein, haben Sie jetzt rund um Kloster Seeon und die Tagung dort wieder gesagt. Das ist ein Motto eben der CSU auch im Wahlkampf. Und festgemacht wird das dann unter anderem daran, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, dass Sie eben auch mehr Abschiebungen fordern. Jetzt gibt es ja schon mehr Abschiebungen als zuvor. Also die Zahlen in diesem Bereich steigen, sind noch nicht da, wo sie vor Corona waren, aber sie steigen. Was fehlt Ihnen denn dann eigentlich gerade konkret im Bereich Abschiebungen?
Zwar steigen die Zahlen, aber sie sind noch bei Weitem nicht da, wo sie schon mal waren. Das heißt, es gibt einen erheblichen Nachholbedarf. Es gibt nicht mal die Initiative jetzt, eine eine Rückkehr-Roadmap für Syrien zu entwickeln, die jetzt zwingend notwendig wäre, nachdem wir dort politische Veränderungen haben. Da muss sich doch eine Bundesrepublik Deutschland, die 1 Million syrische Flüchtlinge, darauf einstellen. Das muss man vorbereiten. Und dann eben auch dafür sorgen, wenn die Fluchtgründe weggefallen sind, dass Menschen wieder zurück können in ihr Heimatland und das auch entsprechend unterstützt. Das schließt nicht aus, um das auch gleich dazu zu erwähnen, dass diejenigen, die hier integriert sind, die eine auskömmliche Arbeit nachkommen, dass man für die auch eine Bleibeperspektive findet. Aber für die anderen muss es eben Rückkehrmöglichkeiten geben.
Also da schließe ich dann aus diesen Ausführungen, dass die Flüchtlingspolitik nun also doch zentrales Thema im Unionswahlkampf ist. Das sollte sie ja aber eigentlich nicht werden. So konnte man Friedrich Merz lange verstehen und Sie ja auch.
Wir wollten dieses Migrationsthema nicht zu einem zentralen Thema im Wahlkampf entwickeln. Aber es hat sich natürlich die politische Lage verändert. Durch Magdeburg und den Anschlag hat sich dieses Thema ja wieder ganz oben auf die Agenda geschoben. Jetzt steht Migration und Sicherheit im Vordergrund, mindestens gleichberechtigt mit dem Wirtschaftsthema, aber ich würde sagen im Vordergrund, und das haben ja die Zahlen vom Deutschlandtrend auch diese Woche belegt, und deswegen haben wir auch dieses Migrations- und Sicherheitsthema auf unsere Klausur in Sion mit in den Vordergrund gestellt.
Wissend, dass das natürlich auch damit ein Kernthema ist, das die AfD bespielt.
Wissend, dass es ein Kernthema ist, was die Menschen in Deutschland interessiert. Die Bevölkerung will Antworten haben auf dieses Thema. Es ist notwendig, dass wir Debatten, die in der Gesellschaft stattfinden, die in der Mitte der Gesellschaft stattfinden und nicht an den Rändern, dass wir sie auch in der Mitte der Politik diskutieren und dann auch lösen. Immer wieder mal zu glauben, man könnte gesellschaftliche Debatten, die in der Mitte stattfinden, einfach nur den Rändern politisch überlassen, das führt ja gerade zu einem weiteren Anstieg der Ränder, weil Politik, die eben nicht Lösungsansätze bietet für Probleme, die die Mehrheit der Menschen interessiert, die wird dann eben auch ausgetauscht. Und das ist ja das, was wir versuchen zu erläutern. Der Politikwechsel muss stattfinden, der Politikaustausch muss stattfinden. Wenn der nicht stattfindet, findet ein Parteienaustausch statt. Das haben wir in Teilen in Deutschlands, das kann man im Osten schon sehen. Und das haben wir jetzt auch in besonderer Weise in Österreich gesehen, was passiert, wenn man objektive Probleme nicht in der Lage oder bereit ist zu lösen, dann stärkt man radikale Parteien.
Stichwort radikale Parteien, Stichwort Diskussion, politische Ränder. Die AfD-Co-Chefin Alice Weidel hat diskutiert mit Elon Musk auf X. Wie bewerten Sie das, was man da hören konnte?
Das ist natürlich befremdlich, maximal befremdlich und irritierend, was man da hören kann, Stellungnahmen. Ich will die gar nicht im Detail wiederholen, damit sie sich nicht weiter verbreiten, aber was da von Frau Weidel auch an geschichtlichen Unsinn erzählt wird, das ist sowas von Hanebüchen, dass man sich fragen muss, hat die das nicht verstanden? Kann die das nicht einordnen? Kann die mit der Historie nicht umgehen? Oder versucht sie hier eine plumpe Masse zu bedienen? Versucht sie hier wirklich einfach nur ganz rechts außen eine Stimmung zu bedienen? Man muss sich das nicht anhören.
Sie sind Soziologe, Sie beschäftigen sich gerne, das weiß ich, und auch viel mit Umfragen. Die Stimmung, in der die Menschen zur Wahl gehen, in Zeiten von Verunsicherung, in Zeiten von wirtschaftlichen Fragen, die sich stellen. Wie greifen Parteien diese Sorgen am besten auf? Und was bedeutet das für einen Bundestag, in dem ja mit dem von Ihnen angesprochenen Erstarken der Ränder auch zu rechnen ist?
Es ist ja eine hochpolarisierte Gesellschaft aktuell, die hier zur Wahl geht. Sie ist emotionalisiert, sie hat Sorgen und Ängste, auch gerade davor, was die Zukunft bringt, weil das gepaart mit dem wirtschaftlichen Misserfolg, mit der Rezession einfach bei vielen Leuten jetzt auch neue Sorgen auslöst. Und diese Gesellschaft geht zur Wahl. Und das sorgt natürlich dafür auch, dass geradezu Ränder mehr Zustimmung bekommen, als man das üblicherweise erwarten könnte. Und das ist auch der Auftrag, der daraus entsteht. Wir müssen die Polarisierung zurückdrängen. Nur wer die Polarisierung zurückdrängen kann, der schafft es auch, dass die Ränder wieder kleiner werden, sprich die AfD auch wieder abnimmt.
Jetzt schauen wir mal auf das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU und die wirtschaftspolitischen Vorstellungen darin, die sogenannte Agenda 2030. Also mit diesen wirtschaftspolitischen Forderungen wollen ja die Union ja ein Wirtschaftswachstum generieren, mittelfristig von 2%. Wie genau soll das gehen, Herr Dobrindt?
Da geht es ja um zentrale Elemente, die erstmal sagen, Arbeit muss sich wieder lohnen in Deutschland. Und zweitens der Wirtschaft die notwendigen Möglichkeiten zu geben, in Deutschland zu investieren, wettbewerbsfähig zu produzieren und im internationalen Markt aufzutreten. Das sind die beiden Säulen, um die es da geht. Und bei der ersten Säule Arbeit muss sich wieder lohnen, haben wir ja Vorschläge gemacht. Lassen Sie uns die Überstundenzuschläge steuerfrei bezahlen, dann würde das eine Bereitschaft anreizen, mehr Arbeit zu leisten. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass Rentner steuerfrei dazu verdienen können. Dann haben die wahrscheinlich in einer Reihe von Fällen eine Bereitschaft, auch nach dem Rentenalter noch ihre Kompetenz, ihre Fähigkeiten weiter in die Wirtschaft einzubringen. Beim Bürgergeld, habe ich gesagt, sorgen wir dafür, dass das Bürgergeld die Leute nicht fest zementiert in der Arbeitslosigkeit, sondern dafür, dass sie wieder in Arbeit kommen. 300.000 Menschen aus dem Bürgergeld in Arbeit gebracht, bringt 10 Milliarden Euro neue Einnahmen. Das ist die eine Säule, Arbeit muss sich wieder lohnen. Und die andere Säule, wettbewerbsfähige Bedingungen für die Wirtschaft, heißt schlichtweg Unternehmenssteuern an der Stelle runter, Investitionsmöglichkeiten für die Unternehmen verbessern und ihnen Anreize geben, dass sie in Deutschland mit einem wettbewerbsfähigen Energiepreis zusätzliche Investitionen auslösen.
Wirtschaftswissenschaftler haben ja vorgerechnet, dass die Versprechen aus dem Wahlprogramm ein Haushaltsloch von 60 bis 100 Milliarden Euro reißen könnten. Nehmen Sie uns mal mit, Herr Dobrindt, wo kommt das Geld her?
Naja, erstens muss das stufenweise gelingen. Das kann man nicht auf einmal machen. Das heißt, im Laufe einer Wahlperiode mit den 4 Jahren muss das in 4 Stufen möglich sein. Zweitens das Wachstum. Ja, das muss natürlich damit angereizt werden. Wir sind in Deutschland nicht nur in der Rezession, wir sind das Schlusslicht in Europa. Wir sind das einzige Industrieland der Welt, das nicht wächst. Daran sieht man ja, dass die Probleme im Wesentlichen auch hausgemacht sind. Das muss man korrigieren. Wenn wir nur auf den Mittelwert des europäischen Wachstums kommen würden, dann würde das für uns bedeuten 20 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen im Jahr. Ich habe vorhin darüber geredet, was wir einsparen können bei der Frage des Bürgergeldes. Und da gibt es weitere Prioritätensetzungen, die wir auch Vorhaben, die auch formuliert sind, wie beispielsweise das Heizgesetz wieder abschaffen. Das kostet einen 2-stelligen Milliardenbetrag und führt nur zu Verdruss, hilft nicht beim Klimaschutz und bedroht noch die Bürger in ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. All diese Dinge kann man korrigieren und dann ist man in der Lage, auch diese Prioritätensetzungen, wie wir sie vornehmen, zu finanzieren.
Gibt ja Fragezeichen dabei, ob mit den von Ihnen geschilderten Maßnahmen tatsächlich so viel Geld generiert werden kann. Also wenn Sie den Kassensturz dann gemacht haben und dann doch neue Wege der Finanzierung gefunden werden müssen, Steuererhöhungen, zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer oder so, schließen Sie aus, wird es nicht geben.
Ja, es wäre ja auch das vollkommen falsche Signal an der Stelle. Es geht ja darum, eben Wachstum zu erzeugen. Durch Steuererhöhungen wird man das Gegenteil erreichen.
Oder, wenn man die nicht machen will, muss man dann am Ende vielleicht doch die Schuldenbremse im Grundgesetz reformieren? Mindestens mit Blick auf Investitionen. Da gibt es ja Forderungen, auch von CDU-Ministerpräsidenten, dass man das mindestens mal auf Länderebene macht.
Also die Schuldenbremse bleibt bestehen. Sie ist auch mehr als notwendig. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten jetzt keine Schuldenbremse gehabt. Dann würden wir doch alle wissen, was diese Ampelregierung mit den Haushalten gemacht hätte. Es wäre eine Schuldenorgie ohne Ende geworden, um alle möglichen ideologischen Projekte zu finanzieren. Die Schuldenbremse und übrigens ein Verfassungsgerichtsurteil waren ja die einzig disziplinierenden Maßnahmen für diese Ampelregierung. Und nachdem die nicht in der Lage waren, darauf zu reagieren, war das der oder zumindest ein Sargnagel für diese Ampelkoalition, die so ja in Wahrheit ohnehin nie zusammengepasst hat. Also diese Schuldenbremse hat einen ganz, ganz disziplinierenden Auftrag an die Politik. Wir sehen übrigens in Nachbarländern wie Frankreich, wo es diese Schuldenbremse nicht gibt, was das dann auslöst. Die haben inzwischen eine Belastung von 60 Milliarden Euro Zinszahlungen pro Jahr durch diese immense Verschuldung. Und allein daran sieht man schon, dass das dann für die zukünftigen Haushalte Möglichkeiten einschränkt, weil die Zinszahlen die freien Finanzen auffressen und darüber hinaus noch viel mehr. Für Deutschland, und das wird in der Debatte ja auch immer vergessen zu erwähnen, die Schuldenbremse ermöglicht ja Verschuldung, je nach konjunktureller Lage. Im letzten Jahr konnte die Bundesregierung 50 Milliarden neue Schulden machen. Im Jahr davor, im Jahr 23 übrigens auch 50 Milliarden neue Schulden. Das heißt, in zwei Jahren kann man 100 Milliarden Schulden machen. Man sollte dafür sorgen, dass man mit diesen Möglichkeiten auskommen kann, dass die Länder Anforderungen haben. Dafür habe ich übrigens auch Verständnis. Die Länder haben bei der Einführung der Schuldenbremse sich die Möglichkeiten, die der Bund hat, selber nicht gegeben. Das heißt, sie wollten aktiv nicht diese Möglichkeiten der Verschuldung, wie sie in der Schuldenbremse festgelegt ist, sondern sie wollten eine absolute Null als Verschuldung haben. Jetzt wird darüber diskutiert, ob sie sich vielleicht dem angleichen, was für den Bund möglich ist. Das ist aber etwas, was man auch besprechen kann. Das haben wir als Signal auch gegeben. Das ist eine Entscheidung der Länder. Wenn Länder eben heute zu einem anderen Ergebnis kommen als damals, als die Schuldenbremse eingeführt wird, dann muss man selbstverständlich eine Bereitschaft haben, darüber zu reden.
Die Schuldenbremse bleibt bestehen, sagen Sie, aber eben bleibt sie unverändert bestehen. Also Friedrich Merz hat ja auch schon mal laut über eine Reform nachgedacht. Kann es sein, dass die Union da nach einer möglicherweise gewonnenen Bundestagswahl ihre Position dann doch relativ schnell wieder ändert?
Nein, überhaupt nicht. Die Schuldenbremse bleibt bestehen und sie bleibt auch für die Situation des Bundes unverändert bestehen. Das, was wir diskutiert haben, war die Frage, was ist mit den Ländern? Haben die ihre Meinung geändert gegenüber ihrer ursprünglichen, als die Schuldenbremse installiert worden ist? Wenn sie das haben und gemeinschaftlich darüber mit dem Bund diskutieren wollen, dann wird der Bund sicher der Diskussion nicht verweigern. Aber das ändert nichts daran, dass die Schuldenbremse unverändert für den Bund bestehen bleibt.
Das könnte dann ja auch mögliche Koalitionsbildungsgespräche betreffen. SPD und Grüne, die wollen Reformen, die FDP will es nicht, die wird aber vielleicht gar nicht in den Bundestag einziehen. Und wenn sie es schafft, dann wird es eventuell viel zu klein sein, um mit ihnen als Koalitionspartner dann eine Mehrheit zu erreichen. Also die CSU, die sagt das ja immer wieder, ist klar gegen Schwarz-Grün, Herr Dobrindt. Und man lässt ja auch keine Gelegenheit aus, das zu unterstreichen. Ist das strategisch nicht ein bisschen unklug?
Naja, also es geht doch jetzt darum, dass wir einen Politikwechsel in Deutschland erreichen. Es gibt ja die maximale Zustimmung in der Bevölkerung für einen Politikwechsel. Und der muss doch dann erfüllt werden von der Politik.
Aber stärkt ausschließe Rieteres da nicht die Position der SPD?
Na, ich muss doch die Frage stellen, ob man mit den Grünen, die die Hauptverantwortlichen dafür sind, dass die Wirtschaft im Keller ist, die Polarisierung auf der Spitze ist, dass die Menschen in Deutschland ärmer werden, wenn diejenigen, die die Hauptverantwortlichen sind, dafür weiter regieren sollen, dann wird ein Politikwechsel nicht stattfinden. Wenn der Politikwechsel aber nicht kommt, dann werden die Ränder immer weiter und stärker. Und dann kann doch jetzt Österreich das mahnende Beispiel dafür sein. Wer verhindern will, dass eine Situation wie in Österreich entsteht, der muss verhindern, dass Grüne in Deutschland weiter regieren. Also keine Koalition mit den Grünen.
Mit der FDP wird es keine geben können wahrscheinlich. Also ist das jetzt schon das Festlegen auf die GroKo?
Nein, es geht darum, dass wir eine maximale Stärke für die CDU und CSU, für die Union erreichen. Je stärker wir werden, umso schneller kann ein Politikwechsel stattfinden, umso überzeugender kann der Politikwechsel stattfinden. Und deswegen maximale Größe, maximale Zustimmung, maximale Mobilisierung bei der Union und dann einen möglichst kleinen Koalitionspartner. Und mit wem das geht, das wird das Wahlergebnis erstmal zeigen, ob es der FDP gelingt oder nicht und in welcher Größenordnung in den Deutschen Bundestag einzuziehen, hängt sehr stark von der FDP ab, von sonst niemanden. Jeder ist auf sich selbst jetzt erstmal haben angewiesen und wir werben dafür, dass wir eine maximal große Zustimmung für einen Politikwechsel haben. Und dann werden wir mit einem Koalitionspartner, der zur Verfügung steht für diesen Politikwechsel, dann diese nächste Bundesregierung bilden wollen. Und dass es mit den Grünen nicht geht, habe ich begründet.
Und dass die CSU immer wieder sagt, dass es mit den Grünen nicht geht, ist das auch so ein bisschen so eine Art, ich sage jetzt mal, erzieherische Maßnahme gegenüber der CDU?
Nein, es ist einfach die Klarheit, die man in einem Wahlkampf auch erwarten kann. Wir haben Umfragen jetzt auch wieder gesehen. Es gibt keine Zustimmung für Schwarz-Grün, zumindest in Bayern hat eine Koalition Schwarz-Grün eine Zustimmung von gerade mal 8%. Also man kann sagen, das ist nahezu null. Das ist die Botschaft, die wir einfach verbinden mit unseren Aussagen.
Herr Dobrindt, wenn Sie Urlaub machen, wo fahren Sie denn dahin eigentlich?
Ja, also ich bin immer gern in unseren Nachbarländern unterwegs. Also der Gardasee ist ein guter Tipp, wie ich meine.
Schleswig-Holstein soll ja auch schön sein.
Auch das ist eine Empfehlung, ist nur ein bisschen weiter als der Gardasee.
Aber Schleswig-Holstein hat viele Probleme, sagt Markus Söder. Und er reagiert dann damit ja in dieser Woche dann auf Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten, auf Daniel Günther von der CDU also. Und der hat wiederum Markus Söder beim Thema Schwarz-Grün einfach mal empfohlen, den Mund zu halten. Das klingt ja jetzt doch nicht so ganz nach Geschlossenheit zwischen den Schwestern der Union.
Ich glaube, dass man an der Frage immer mal wieder eine Diskussion hat. Das hat sich in den vergangenen Monaten schon gezeigt, weil es gibt Länder, die darauf Wert legen, dass ihre Koalitionen, die sie mit den Grünen haben, funktionsfähig sind. Das, was wir aber als Politikwechsel uns vorstellen, sind Entscheidungen, die auf Bundesebene getroffen werden müssen und eben gerade nicht auf Länderebene. Daher ist das nicht im Ansatz vergleichbar. Und was jetzt der Herr Günther dazu sagt, immer mal gerne bei uns als Genosse Günther tituliert, das ist jetzt, glaube ich, für die Frage dieser Entscheidungen, die da zu treffen sind, nicht so überaus wesentlich, sondern das ist eine Entscheidung, die wird am Schluss nach einer Bundestagswahl getroffen werden müssen. Und wir sagen vorher, wie sie getroffen wird. Und mein Gefühl ist, dass die überwiegende Mehrzahl der Menschen, die der Union ihre Stimme geben wollen, auch genau diesen Kurs der CSU mittragen.
In der CDU, da gibt es ja auch Menschen, die sich Sorgen machen und das dann ohne Mikrofon sagen, zum Beispiel Sorgen machen, dass sich Markus Söder vielleicht im Wahlkampf dann doch nicht mehr so ganz an diese Einigkeit hält, die nicht durchhält und dass dann vielleicht eventuell wieder so eine Anmerkung von der Seitenlinie kommt, Stichwort Schlafwagenwahlkampf damals. Haben die recht mit ihrer Sorge? Können sie ihn die nehmen?
Das ist totaler Unsinn. Es gibt eine große Leidenschaft bei uns, Friedrich Merz zu unterstützen. Wir wollen, dass Friedrich Merz Bundeskanzler wird und das betone nicht nur ich, das betont Markus Söder auch bei jeder Gelegenheit. Darum geht es jetzt in Deutschland, gemeinsam einen maximalen Wahlerfolg zu erringen. Dafür steht die CSU, dafür steht die CDU. So, und da lassen wir nicht zu, dass da jetzt Misstöne in irgendeiner Form diesen Wahlerfolg kleiner machen. Von daher, nein.
Im Falle eines Wahlerfolges von CDU und CSU, im Falle einer Regierungsbildung geführt von der Union, was machen Sie dann eigentlich? Wirtschaftsminister hört man.
Nein, ich weiß nicht, was man hört. Es gibt keine Besprechungen darüber, wie eine zukünftige Bundesregierung ausschauen kann. Erstmal muss man eine Wahl gewinnen und dann kann man sich darüber Gedanken machen, wie nach der Bildung eines Koalitionsvertrages dann auch Positionen vergeben werden. Also es ist jeder klug beraten, sich auch darüber gar keine Gedanken zu machen, sondern erstmal die ganze Leidenschaft reinzustecken in diesen Wahlkampf, den überzeugend zu bestehen und dann auch überzeugend zu gewinnen. Und danach kann man sich über alle weiteren Fragen Gedanken machen.
Das war das ARD-Interview der Woche und zu Gast war der Chef der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Aßmann.